definitiv muss das konsistent sein. Also man irritiert sonst das Vertrauen. Und das Vertrauen ist am Ende die Währung, womit ich Kundschaft erzeugen kann. Also die Personen, die tatsächlich immer wieder bei mir kaufen und auf eine gewisse Art und Weise treu sind.
Ja, hallihallo, das ist Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin des Wirtschaftsbestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich natürlich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, kurz vorweg noch in eigener Sache bzw. in Sachen Become Better. Wir bieten regelmäßig Infolunches zu unseren Beratungsangeboten an, zum Beispiel zu unseren Programmen zur Führungsentwicklung oder zur Kulturanalyse. Und zudem gibt es auch regelmäßige Infoabende zu unserer Academy, insbesondere zu unserer Weiterbildung in systemischer Organisationsgestaltung und Führung. Und die aktuellen Termine findest du auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich. Da kommen echt immer ganz nette Runden zusammen. Heute geht es endlich mal wieder um Marke, um Markenstrategien und um einen systemischen Blick auf Marke, um den Zusammenhang zwischen Marke und Unternehmenskultur und auch um unsere neue Marke. Denn wie du ja sicherlich mitbekommen hast, heißen wir ja jetzt nicht mehr Lea, sondern Become Better. Und mein heutiger Gast, Juliane Pabst, kennt sich da aus mit Marken, mit Systemtheorie und mit Organisationen. Sie schreibt, sie berät, sie inspiriert und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Herzlich willkommen, liebe Juliane.
Hallo.
Hallo. Wir haben ja gerade, wir können es ja mal transparent machen, wir haben gerade unser Vorgespräch abgebrochen und gesagt, ach, jetzt nehmen wir einfach mal auf, das ist doch für die Leute auch vielleicht ganz nett, weil wir haben gesagt, wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht.
Das allererste Gespräch zwischen uns beiden, genau.
Das ist total schön, dass wir uns so kennenlernen können. Und ich habe mir angeguckt, was du alles gemacht hast. Du hast ja auch irgendwie einen total spannenden Weg hinter dir. Mhm. Wir haben früher, ich habe ja in Köln Abitur gemacht. Und da haben wir dann immer so gesagt, na, ich mache was mit Medien.
Genau.
So, da waren ganz viele so, ich mache was mit Medien. Du warst, glaube ich, auch so eine. Ne?
Definitiv war ich auch so eine. Bin ich immer noch so ein bisschen, dass ich sage so, ja, irgendwie komme ich aus diesem Medienbereich, aber nicht mehr so ganz. Und dann wird's kompliziert meistens. Genau, also ich habe eine gestalterische Ausbildung in Köln gemacht und mir war das nicht genug und habe danach studiert. So anderthalb Studiengänge. Also einmal was richtig mit Produktion, Multimedia Production in Kiel. Mhm. Und danach ein wenig Kommunikations- und Multimedia Management in Düsseldorf, weil mir das in Kiel gefehlt hat. Und da durfte ich dann mal die BWL-Brille kurz aufziehen. Und war dann auch genug und habe mich dann ganz viel mit E-Learning beschäftigt in Agenturen, bei der FOM, an der Hochschule, bei Vodafone. Und irgendwann hatte ich da auch die Nase voll. Konzern ist nichts für mich, habe ich dann gemerkt und wollte was Gutes tun.
Ganz kurz bei FOM und Vodafone, ne?
Vodafone, Vodafone. Genau, die beiden.
Jetzt habe ich dich rausgebracht.
Das hat's nicht, genau, nein, aber es war ein guter Break, genau. Und bin zu Pixel gewechselt, ein wunderschönes soziales Projekt, die sich mit digitaler Teilhabe beschäftigen. Da kann man auch was mit Medien machen, so richtig, richtig gut und auch was mit Menschen. Und da habe ich gemerkt, dass das, also wenn man so ein Team halt dann auch aufbaut, das war halt mit einer meiner Aufgaben als Teamkoordinatorin und dass das mich sehr, sehr reizt, einfach mit Menschen das zusammen zu tun. Mhm. Hab mich dann sehr in Lalu erstmal vergraben, also so lange ist das schon her. Und irgendwann bin ich bei Intrinsify gelandet, tatsächlich darüber, dass ich ein Buch von Lars Vollmer gelesen habe und habe mich irgendwann bei denen beworben und das
und
war's.
Hast ja die Markenentwicklung gemacht, ne?
Genau. Die Markenentwicklung mit Lars und Marc zusammen. Und also weil das natürlich immer sehr hilfreich ist, wenn die Gründer da den Haupthut mit aufhaben, weil sie, also gerade bei Intrinsify, das natürlich auch stark ausstrahlen. Und bin jetzt seit etwas mehr als ein Jahr bei den Organiers.
Genau.
Ja,
cool. Also da müssen uns ja ganz viele Sachen verbinden.
Genau, ganz, ganz viele Punkte miteinander.
Ja. Ganz viele Punkte verbinden uns miteinander, wie schön. Und lass uns da in das Thema reinsteigen, denn ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich, bevor ich damals die Lea gegründet habe, das ist jetzt ja auch schon wieder 16 Jahre her, hab ich ja damals die Deutsche Employer Branding Akademie gegründet.
Ach, Wahnsinn.
Jetzt DEBA, ne? Ja. Und kennst du ja bestimmt.
Genau.
Grüße gehen raus an Rainer Kiechler. Grüße gehen natürlich auch raus an Marc und Lars. Jetzt müssen wir das genau. Nochmal vollständig machen. Und das war eine tolle Zeit, weil ich kam ja so aus dem HR, so grob, ne? Ich kam aus dem HR und der Rainer Kiechler kam halt so von der Markenseite. Und dann haben wir dieses ganze Thema Employer Branding ja so aufgerollt und waren ja auch wirklich so ganz stark diejenigen, die gesagt haben, hier, ne, Unternehmenskultur, Identität, so, und Image, ne, das muss natürlich zusammenpassen. So, und
natürlich.
Ne? Und man muss die Marke von innen heraus entwickeln und gerade im Employer Branding. So. Und jetzt habe ich so ein bisschen deine Texte angeguckt und dachte so, ja, schau mal an, ne? Also das finde ich jetzt ja auch nochmal viel weiter gedreht, was du so schreibst, und dachte, ach toll. Na gut, aber da gucken wir gleich.
Da gehen wir gleich rein, genau. Genau, also Employer Branding tatsächlich, ja, da ist ja der Weg relativ einfach, vom Innen nach außen zu gehen, weil die Mitarbeitenden ja ins Innen rein sollen. Aber wenn wir ja übers Außen denken, dann ist das oft so, warum denn? Es reicht ja, wenn ich das von außen irgendwie bunt anmale und jemand sich angezogen fühlt, genau die Zielgruppe, die ich meine. Aber dass da irgendwie eine Verbindung bestehen soll, da haben noch nicht so viele Menschen drüber nachgedacht. Das stimmt wohl.
Ja, ich frage mich manchmal so, gibt es eigentlich noch Innen und Außen? Also was ist Innen und Außen, wenn nicht über Mitgliedschaft definiert? Ne? Also klar, da, so könnte man es ja abgrenzen. Mhm. Also Innen ist alle sind innen, die Mitglied sind einer Organisation, alle sind außen. Aber früher hat man das ja anders gedacht. Also da gab es ja, glaube ich, noch mehr so dieses, da kommt auch nichts, also auch die Kommunikation so kontrollieren zu können. Oder so dieses, ne, das Image, was man in den Markt gibt, oder die Einladung zu einem bestimmten Image. So als könnte man das irgendwie, wenn man eine gute Strategie hat, nach allen Regeln der Kunst, auch kontrollieren.
Genau. Also das, ich glaube, bei jeder Strategie ist das ja so, dass die nicht zu 100% kontrollierbar ist. Ich glaube, das kommt bei allen verschiedenen Varianten so langsam an. Das ist ja nur ein Versuch, sich voran zu iterieren und zu irren auch. Bei der Marke ist es halt in dem Sinne, glaube ich, nochmal was anderes, weil das ja auch oft von der Gestaltung her einfach nur gedacht wird. Also nicht nur, ist die Organisation durchlässig oder nicht, sondern ich habe halt ein Plakat und das reicht, dass die ist jetzt, die Marke sieht jetzt so und so aus und das war's. Das muss ja gar nicht so stark in Verbindung mit Organisation stehen, sondern nur mit dem Produkt.
Mhm,
aber genau. Diese Verbindung, wie gesagt, ein paar Menschen denken das so langsam, dass es da mehr gibt als nur Plakat, Produkt, Organisation, sondern dass das alles miteinander zusammenhängt. Ne? Auch das Produkt kommt ja nicht von ungefähr, es kommt ja aus der Organisation heraus. Ich glaube, das gehört sogar irgendwie auch mit dazu. Hat auch eine Identifikationskraft innen und außen, in Anführungsstrichen.
Du bist auf der Suche nach einer Fortbildung in systemischer Organisationsgestaltung und Führung und hast auch Lust darauf, dass wir beide uns mal persönlich kennenlernen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn du kannst dich ab sofort anmelden zur Season 3 unseres Zertifikatskurses Organisationen gestalten, führen und beraten, der im Herbst 2025 in Berlin und teilweise remote an den Start geht. Unser einzigartiges Lehrkonzept garantiert dir, dass du deine Arbeit in der Praxis auf ein neues Niveau heben kannst. Du bekommst nicht nur einen Überblick über die State-of-the-Art Organisationsentwicklung und lernst Führung als Arbeit an der Organisation kennen, du hältst danach ein ganzes Paket an hilfreichen Illustrationen und Arbeitshilfen in der Hand, wie du sie gegebenenfalls schon aus unserem Bestseller The Real Book of Work lieben gelernt hast. Melde dich am besten direkt per Mail bei akademie@become-better.org oder kontaktiere mich über LinkedIn. Wir freuen uns auf dich.
Das stimmt, aber ich glaube, die meisten, die sich jetzt vielleicht noch nicht so, also die jetzt vielleicht auch sagen, ach Marke, ja, spannend, kenne ich mich aber noch nicht so aus, würden ja vielleicht beim Thema Marke tatsächlich erstmal an diese Produktmarken denken. Ne? Also so habe ich das damals zumindest immer wieder erlebt, dass eben so dieser Bezug zu, ach, es gibt auch eine Unternehmensmarke, so, ne? Und was weiß ich, und dann gibt es ja jetzt so, wir haben dann damals immer gesagt, ja, zum Beispiel Adidas, ne? So klar, da denkst du immer gleich dann so an die Schuhe, an die Klamotten. Aber dass dahinter natürlich auch ein Unternehmen steht, ne, mit einer eigenen Marke und dass man jetzt nicht immer davon ausgehen kann, dass die Produktmarke irgendwie so positioniert ist, dass sie dann eben auch automatisch hilfreich ist für das, was man als Unternehmen erreichen möchte, ne? Also was weiß ich, vielleicht geht's ja bei Adidas, also ich habe jetzt noch nie für die gearbeitet, ich weiß jetzt tatsächlich auch wenig über deren Arbeitskultur, Unternehmenskultur, Umgang miteinander, kann ich mich gar nicht zu äußern. Aber man könnte ja sagen, mal angenommen, ne, das Produkt ist eben auf eine bestimmte Art positioniert, das total quer im Stall steht dazu, wie es eigentlich ist, da zu arbeiten. Ne, und jetzt haben die Leute echt ein Problem, weil jetzt kommen lauter Bewerber, die denken, ach cool, alles, was ich mit der Produktmarke verbinde, finde ich jetzt hier drinnen auch, ne, so in der Zusammenarbeit und sind dann vielleicht so total entsetzt. Und denken sich so, huch, also so habe ich mir das hier aber nicht vorgestellt. Ne? So. Ja. Was ja dann eben zeigt, man muss einfach auch da nochmal einen eigenen Blick drauf werfen und sagen, das ist unter Umständen was ganz anderes. Aber wenn ich dich jetzt gerade höre, sagst du, naja, das muss schon auch irgendwie alles trotzdem konsistent sein. Oder ja. Wie guckst du da so drauf?
Definitiv muss das konsistent sein. Also man irritiert sonst das Vertrauen. Und das Vertrauen ist am Ende die Währung, womit ich Kundschaft erzeugen kann. Also die Personen, die tatsächlich immer wieder bei mir kaufen und auf eine gewisse Art und Weise treu sind. Also dieses, ich kaufe nur VW, glaube ich, gibt's in dem Sinne nicht mehr ganz so. Aber es gibt immer noch sehr, sehr treue Fans. Auch bei Adidas. Aber die tragen Adidas und Nike. Also das mischt sich alles sehr.
Na, also einige. Alle von Adidas jetzt weghören. Ja,
also wir sind alle wechselwilliger geworden. Und da spielen viele Dinge mit rein. Und vor allen Dingen halt, wie gesagt, Vertrauen und die Leistung über Zeit. Also es ist okay, wenn das Teil einmal irgendwie kaputt geht. Wenn das aber mehrfach passiert oder mein Kontakt, den ich mit dem Unternehmen habe, also ob das die Personen sind oder das User-Interface oder, wenn ich da immer wieder Irritationen habe, habe ich am Ende keinen Bock mehr und kaufe da halt nichts mehr.
Das heißt, genau, also das spielt sich alles gegenseitig im Idealfall in die Hände, ja, sodass also ein einziges Vertrauen entsteht.
Ja.
Und du sagst, dass können die Menschen dann auch nicht mehr so auseinanderhalten, oder? Also, weil ich meine, die Sache ist ja, könnte man auch ein Vertrauen in ein Produkt haben, aber ein Vertrauen in das Unternehmen dahinter als Arbeitgeber nicht oder umgekehrt. Also könnte es sein, dass ich denke, ich arbeite bei einem super Unternehmen, ich bin jetzt hier schon seit 20 Jahren irgendwie treue Mitarbeiterin, aber wir stellen echt totale Mistprodukte her. Geht das nicht vielleicht auch?
Das kommt auf die Art des Bündnisses an. Also am Ende habe ich natürlich einen Arbeitsvertrag, den ich erfüllen möchte. Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Aber wenn ich mich richtig verbunden fühle, und das ist ja das, was so eine Employer Brand gerne möchte, dann ist das wichtig. Wenn ich aber nur hingehe, um meinen 9-to-5-Job zu machen, der, wo ich wirklich glaube, dass einen das nicht glücklich macht, ich persönlich, dann ist die Brand in dem Sinne in Anführungsstrichen Wurst. Aber ich hoffe ja eher, dass die Menschen gerne zur Arbeit gehen. Ist ja auch das, was wir eigentlich erreichen wollen.
Naja, aber würdest du dieser Dreiteilung folgen? Also zu sagen, es gibt sozusagen eine Unternehmensmarke, ne? Oder eben Corporate Brand. Und dann gibt es so einen Teil davon so, das ist so die Employer Brand, also die Arbeitgebermarke, die eigentlich nochmal eine eigene Marke ist, aber eben mit so einem, ja, einfach mit dem Arbeitsmarkt kommuniziert. So.
Definitiv, aber es ist nicht abgetrennt von dem Produktmarkt am Ende.
Ja, und genau, das wäre jetzt nochmal so. Und dann haben wir drittens ja die Produktmarken. So. Genau. Und jetzt habe ich schon verstanden, das sollte alles konsistent sein, beziehungsweise man kann es ja auch nicht mehr voneinander trennen. Alles kommuniziert mit allem dort.
Ja.
Und gibt es noch weitere? Also Corporate Brand, Employer Brand, Product? Hast du noch weitere Unterscheidungen?
Also die Organisation ja insgesamt, ne? Da spielt das ja alles mit rein. Also die Organisation hat ja auch eine Marke nach außen hin. Und da spielt ne Employer und halt die verschiedenen Produktmarken, die halt eine Rolle.
Ja, da das würde ich halt jetzt Corporate Brand nennen.
Ja, genau. So.
Okay, gut. Naja, dann sind wir ja, dann haben wir schon mal da eine ähnliche Landkarte. Das macht es ja vielleicht einfacher.
Genau.
Was fasziniert dich denn überhaupt so an dem Thema? Also was ist so das, was dich da beschäftigt oder was sind auch Fragen, die du da spannend findest?
Das, was mich am allermeisten reizt, ist tatsächlich, dass es ja der Versuch ist, das, was die Kultur und den Kern, also die DNA der Organisation ausmacht, nach außen zu bringen und das tatsächlich zeigen zu können. Und so eine Verbindung zur Kundschaft aufzubauen. Also nicht nur bunte Bildchen zu malen.
Mhm. Also wie bekomme ich das, was innen erlebbar ist, auch nach außen?
Genau. Und das hat mich, also vor allen Dingen damals bei Intrinsify so gereizt, weil es dort natürlich auch noch mal zusätzlich die Idee war, das, was ja auch innen ist, muss ja auch dazu passen, was einfach erzählt wird in der Akademie, in der Beratung, in dem ganzen Content. Das war quasi noch mal eine Schippe obendrauf. Ist ja nicht nur ein Produkt Schuh. Mhm. Das heißt, es hat ja eine ganz hohe Glaubwürdigkeit, wenn die Kultur innen da halt auch noch dazu passt. Mhm. Und das war eine fantastische Aufgabe, das halt tatsächlich so zu tun, dass der Kern auch mit dem Außen halt passt.
Also nicht wie heißt es immer, Wein predigen, Wasser trinken oder?
Genau, ja. Und mir ist das sehr, sehr oft passiert, dass wenn Menschen halt, also bei irgendwelchen Veranstaltungen gefragt haben, ne, wo arbeitest du? Ja, bei Intrinsify, bla bla. Und wie ist das, dort zu arbeiten? Ist das auch wirklich so, wie die erzählen? Da musste ich leider immer ja sagen. Also es war ja, nee, das ist genau so. Und
woran denkst du da jetzt? Also was wären so Beispiele, wo du sagst, da gab es einfach nach außen eine bestimmte Botschaft und innen konnte man das dann auch genauso erleben. Also sag mal ein Beispiel.
Jetzt muss ich kurz überlegen.
Als das geht. Also ich meine, du sollst ja keine Firmengeheimnisse ausplaudern.
Aber genau, deswegen muss ich kurz überlegen. Das ist tatsächlich jetzt gar nicht so einfach.
Ja, sonst also, denken wir parallel noch nach und wir reden erstmal weiter über was anderes.
Vielleicht kommt es gleich noch.
Manchmal fällt einem dann ja noch was ein. Genau. Nein, ich frage deshalb, weil ich finde es einfach wirklich spannend, ne? Also was sind so diese kritischen Ereignisse? Und es gibt ja auch diese Critical Incident Theory, die ist jetzt ja ein bisschen älter, aber da geht es ja dann immer so darum, wie kann man eigentlich den Charakter einer Unternehmung, wie kriegt man das eigentlich zu fassen? Und dann gibt es eben so Ereignisse, so im Tagesablauf, die aber alle irgendwie auffällig finden.
Ja.
Ne? Eben, also critical muss jetzt nicht heißen kritisch im Sinne von schlecht, sondern im Sinne von auffällig. Ja.
Ja.
Und an denen sich sowas wie auch Identität reiben kann und entwickeln kann. Und wo alle dann, wenn man die dann erzählen würde, sagen würde, ja, genau, so ist, das ist total typisch für uns, ja, oder das und das passiert eben immer wieder. Und sowas finde ich total faszinierend, wie das funktioniert, dass in der gemeinsamen Kommunikation sich eben über solche Ereignisse eben Identität ausprägt, obwohl man gar nicht unbedingt drüber redet. Aber wenn man sie benennt, dann sind sie total schnell auch vor aller Augen.
Also da könnte ich vielleicht tatsächlich eher von den Organis erzählen, dass das halt im Kundenkontakt, aber halt auch im Teamkontakt, also untereinander so ist, dass wir immer sehr, sehr schnell irgendwo reinspringen, wenn wir etwas sehen, was nicht so bleiben kann. Und
das kann so nicht bleiben. Und alle springen ins Swimmingpool, so ein Bild.
Ganz genau so ungefähr. Mhm. Was natürlich, das hat auch Vor- und Nachteile, das ist uns mittlerweile auch bewusst, aber das passiert tatsächlich immer wieder. Und wenn wir mit dem Finger reingehen, wissen wir auch, dass das zumindest untereinander auch manchmal ein bisschen komisch sein kann, wenn dann immer alle jemandem helfen wollen, weil halt gerade irgendwas los ist. Aber beim Kunden ist das halt total hilfreich. Zu wissen, man sieht etwas, Man sagt es, spricht es auch laut aus. Man kann auch, ne, Tabus brechen. Und das macht sehr viel mit der Organisation halt. Und ist halt auch identitätsschöpfend, ne? Also, dass du halt weißt, okay, wir sind diejenigen, die die Ärmel hochkrempeln. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann kommt dein Orgenier.
Ja, ist total spannend, ne? Also, bei uns ist das anders, weil wir würden eher immer so sagen, ah, wir versuchen uns mal ein Stück zurückzuhalten. Also, einfach eher so zu gucken, na, wir wollen irgendwie versuchen, nicht mehr zu wollen, als der Kunde will. Also, das einfach so von, also, und da müssen wir uns aber total im, wie sagt man, am Riemen reißen oft. Mhm. Weil ich glaube, den Impuls hätten wir auch oft zu sagen, ah, komm, ne, lass mal Ärmel hochkrempeln und komm, lass mich mal. Ja, das ist immer weg.
Aber das, das Schöne ist ja, dass das beides ja funktioniert, ne? Mhm. Also beide Impulse haben ja ihre Wirkung und ihre Funktionalität, aber halt mit unterschiedlichen Kunden. Also ihr zieht ja andere Kundschaft an als wir.
Ja, wahrscheinlich. Da sind wir jetzt ja schon wieder bei unserem schönen Thema Marke als Wirkung. Also wie wirkt sie nach außen? Was zieht sie an?
Ja.
Wir können ja auch so ein bisschen vorspulen. Also ich glaube, wir sind ja da, haben ja wirklich ähnliche Landkarten zu sagen, okay, Marke, ich sag jetzt mal was und du sagst, nee, ja, Blödsinn oder ne? Also Marke wird kommunikativ ausgehandelt.
Ja.
An so der Schnittstelle zwischen innen und außen.
Ja, den Sweet Spot, so nenne ich ihn.
Ja, ich habe das alles so von diesem ganzen identitätsbasierte Markenführung. Mhm. So, aus dieser ganzen Ecke. Und man könnte ja sagen, innen und außen oder aber auch an der Schnittstelle zwischen Identität und Image.
Mhm.
Wobei Identität ja dann eben eher, würde ich jetzt sagen, Unternehmenskultur.
Ja, genau.
Und, glaub ich auch, ne? Unternehmenskultur.
Ja.
Ich fand total spannend, ich habe vorhin, du hast mir ja ein paar Sachen geschickt, da gehen wir auch gleich nochmal durch, das finde ich nämlich total toll. Aber ich habe da noch einen Text von dir gelesen und da hast du gesagt, eine Unternehmenskultur und eine Marke, das sind eigene soziale Systeme.
Hm.
Da dachte ich so, aha, ja, spannend, also so. Und dann dachte ich gleich an Fritz Simon, der ja gesagt hat, naja, jeder Konflikt ist ein eigenes soziales System. Ja, also der ja aus Systemtheorie des Konflikts. Und irgendwann hat man nicht den Konflikt, sondern der Konflikt hat einen.
Ja.
Und dann dachte ich, ja, genau so über Unternehmenskultur nachzudenken, finde ich auch total gut. Weil man hat nicht die Unternehmenskultur, sondern sie hat einen.
Genau.
Ne, weil sie einen ja so bespielt mit ihren ganzen Erwartungen, wie man sich hier gefälligst zu verhalten hat und was man eben zu tun und zu lassen hat. Und vor allen Dingen, die ja auch ganz viel Bewertungserwartungen mitbringt. Das ist ja jetzt immer das Wort, das ich da gerne nutze, zu sagen, Kultur ist irgendwie, sind Bewertungserwartungen.
Hm.
So, ist das alles jetzt so auch so deine Welt oder wo würdest du vielleicht noch einen Unterschied markieren?
Das, also im Prinzip würde ich das noch weiterführen, dass das bei der Marke mit den Erwartungen ja genau das Gleiche ist. Also es werden, wobei, also es ist ja ein eher umgekehrtes Spiel, dass ja Erwartungen auch an die Marke gestellt werden von den verschiedenen AkteurInnen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, wenn ich mich dazugehörig fühle, also auch ein wieder so ein Bündnis aufgebaut habe dazu, dann würde ich mich vielleicht auch gerne so verhalten, wie die Marke das vielleicht auch in Anführungsstrichen erwarten würde, weil es ja ein eigenes System irgendwann bildet.
Ja, und das finde ich auch spannend. Also das heißt, fange ich mich wirklich an, mich anders zu verhalten, wenn ich jetzt in irgendeiner Markenwelt unterwegs bin? Wie komme ich überhaupt da rein?
Also genauso wie in eine, genauso wie in einer Organisationskultur. Mhm. Da ist vielleicht die Tür halt der Arbeitsvertrag und irgendwann richtig im System halt anzukommen, wenn es mich nicht ausgespuckt hat. Und bei der Marke ist das Eintrittstor halt tatsächlich der Kauf und immer wieder und es zu benutzen und sich damit anfangen, irgendwann zu identifizieren.
Mhm. Mhm.
Ist sieht ja dann also Menschen
unheimlich aus.
Ist absolut unheimlich. Also ja. Wenn wir jetzt von so großen, ne, also jetzt wieder um Adidas ins Spiel zu bringen oder Nike. Mhm. Meine Kinder stehen total auf Nike. Ich finde es total schlimm. Ich bin mit Adidas auch groß geworden. Den kannst du halt nichts anderes anziehen. Und für die ist das halt die total wichtig. Dann auch die verändern ihre Gangart auch so ein bisschen, sobald die ihre Nike
haben. Ja. Ja.
Genau. Das ist witzig zu beobachten und ich glaube, dass das auch bei vielen, vielen anderen Menschen so zu sehen ist.
Mhm. Naja, und was wir ja so ein bisschen machen, ist ja dieses Aufbau von Communities. Mhm. Wir können jetzt ja auch mal, weiß nicht, nehmen wir eine, die uns noch nah ist, hier Expedition Arbeit als Community. Er findet sich auch gerade neu, ne? Aber ist das dann so, dass wenn ich dann quasi in diese Markenwelt Expedition Arbeit eintauche, dann fange ich an, mich da dann auch anders zu verhalten, nämlich so, wie ich glaube, dass diese Marke das jetzt auch von mir erwartet.
Ja.
Und was könnte das sein? Also lass uns doch mal ein bisschen rumhirnen, weil ich meine, jetzt hört man uns vielleicht zu und sagt, oh Gott, was haben die denn geraucht? Aber was
viel zu früh.
Was ist denn eigentlich, genau, woran, was wäre da so ein Beispiel? Ich denke jetzt selber gerade nach. Also
Expedition Arbeit, wie du gerade sagtest, baut sich ja gerade erst auf. Ich nehme das sehr als Kollektiv wahr, aber vielleicht bin ich da auch auf der falschen Fährte. Ich würde denken, dass es da viel darum geht, sich tatsächlich aktiv einzubringen. Das heißt, wenn ich da Mitglied sein möchte, muss ich auch genau das tun. Mhm. Natürlich auf meine Art und Weise. Ich würde Expedition Arbeit auch unterstellen, dass sie dich nicht verformen möchten, sondern dass sie möchten, dass du mit dem, was du hast, also Sharing is Caring, auch damit irgendwie gerne agieren. Das heißt, dass dieses sich gegenseitig helfen mit dem, was ich kann und dass das halt gestärkt wird. Das heißt, wenn ich Mitglied sein möchte, muss ich das auch tun.
Ja, und es hat auch was Experimentelles. Also es hat immer so dieses, ach komm, wir probieren das auch mal aus. Mhm. Und das ist auch gar nicht so schlimm, wenn das dann nicht gelingt. Also es ist dann nicht peinlich, sondern es ist dann eher so, ach komm, dann denken wir das nochmal weiter. Aber zusammen alle. Ne? Und das, was du sagst, finde ich auch spannend, weil das hat mich nämlich auch überfallen, dass ich irgendwann dachte, ich muss jetzt da mal Mitgliedsbeitrag bezahlen, weil, also ich meine, ich habe da zwar auch Content reingebracht, aber dann habe ich irgendwann gedacht, da wird noch mehr Aktivität von mir verlangt. Also ich fühlte mich richtig so bedroht, nein. Die Marke hat mich bedroht und gesagt, jetzt werde gefälligst zahlendes Mitglied oder du bist so. Aber ja, das sind trotzdem diese Sachen, die da passieren.
Genau. Mhm.
Spannend.
Das ist ja schön.
Wir haben eine neue Marke, Become Better, und du warst so bereit zu sagen, ach komm, wir gucken auch mal, was ist eigentlich, was passiert dann da? Was sind da auch Chancen und Risiken?
Hm. Genau, im ersten Moment tatsächlich, als ihr das veröffentlicht habt, habe ich gedacht, oh, oha,
ja,
spannend.
Sind die von allen guten Geistern verlassen?
Ja. Das jetzt nicht, aber es war schon so gewagt. Mhm. So ein kompletter Wechsel ist tatsächlich, also ne, systemisch betrachtet, gefährlich, weil man halt das Vertrauen, was man bisher aufgebaut hat, total zerstören kann. Dass einen niemand mehr findet, dass der Name nicht verhaftet, etc. Ihr habt das sehr gut abgepasst mit eurer Buchveröffentlichung natürlich, ne? Das
findest du? Das hört sich jetzt geplanter an, als es war, muss ich zugeben.
Nee, genau. Das passte einfach, ne? Dass ich gedacht habe, so, ja, das ist, kann natürlich einfach so entstanden sein, kann auch geplant sein. Ich habe da nichts unterstellt, aber es war wie so ein Pfad, dem man folgen konnte von außen, dass das aus sich selbst halt gewachsen ist, so schön emergent tatsächlich.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was. Mhm. Mein erstes Oha. Genau, mein erstes Oha war so.
Ja.
Das entsteht richtig so. Also klar habt ihr, ne, gestalterische Sachen irgendwie aufgegriffen, Wiedererkennungswert etc. Ne? Das ist ja alles irgendwie ein bisschen Handwerk. Aber das, was halt gelungen ist, ist mehr Identität irgendwie zu stiften. Also dass man sich, also Become Better, innen wie außen, Das ist das, was ich halt verstanden habe. Mhm. Und ich hoffe, dass das auch so gemeint war. Und auch mit eurem Claim, dass man fühlt sich halt viel mehr damit verbunden als vorher mit Lea. Mhm.
So. Das war bei Lea eigentlich das Problem. Also ich kann dir jetzt gleich meinen Schmerz dazu noch zu erzählen, aber was hast du, also ne, was war da schlecht?
Bei Lea jetzt aus meiner Perspektive. Ja. Nicht genug ausdifferenziert, glaube ich. Also es war sehr, sehr clean, sehr, sehr, nichts, an dem ich mich hätte reiben können. Und im Gegensatz zur Konkurrenz fast unsichtbar. Also der Name war irgendwie klar, aber ich habe das sehr viel mit dir nur verbunden. Und das ist halt auch immer ein Wagnis, wenn man das immer nur mit einer Person dann verbindet. Also auch der Podcast war für mich immer Christina. Und jetzt ist das halt viel mehr mit Become Better für mich verbunden alles.
Ja, spannend, ne?
Was also, ist dein Schmerz?
Der Schmerz, den hatte ich schon ganz, ganz lange. Aber ich hatte genau die Angst, die du jetzt auch beschrieben hast, nämlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil wir haben ja doch auch trotz aller Kritik an der Marke, weil das würde ich auch sagen, die war irgendwie zu clean, die war zu distanziert, die hat auch keiner verstanden so richtig, hatten wir trotzdem irgendwie eine ziemliche Markenbekanntheit und auch ein Vertrauen. So, das heißt, Markenbekanntheit in so einer Bubble, ne? So.
Ja.
Und da hat natürlich dann auch der Podcast geholfen, den gibt es ja jetzt auch schon seit fast jetzt 6 Jahren. So, ne? Und der Schmerz war aber, dass ich immer dachte, oh Gott, das passt doch alles schon längst nicht mehr. Und ne, das war ja mal die Abkürzung für Leadership Equity Association. Mhm. Das haben wir schon ganz lange nicht mehr mitgeführt. Und dann haben ganz viele immer gefragt, was ist denn überhaupt Lea? Und dann hatten wir vor Jahren ja schon mal so einen Babyschritt in die Richtung gemacht und hatten ja die Domain Become Better. Mhm. Ne? Und dieses Become a Better Organization, das haben wir auch schon seit 7 Jahren oder so als Claim.
Ja.
Und sind aber nicht diesen konsequenten Schritt weitergegangen. Und so, was du jetzt beschrieben hast, das ist genau das, was passiert ist. Es ist organisch passiert. Es war auf einmal dieses Buch da. Es war dieser Erfolg von diesem Buch. Es war, das Buch ist gelb. Es war, also das war ja alles so nicht geplant. Aber es war plötzlich so, die Sonne geht auf. Da ist ganz viel positive Energie. Die Leute melden sich bei uns. Es ist, ja, es gibt richtig Fans, ja, die sich melden und sagen, Mensch, schön. Geil, ja, so.
Ja.
Und dann haben wir so gedacht, genau, und dann gab es diesen Podcast. Und dann habe ich mich ja auch, vor 2 Jahren war das ja erst, habe ich mich ja angefangen, auf LinkedIn auch als Person stärker zu zeigen. Mhm. Und auch da ist ganz viel passiert. Und dann war plötzlich, wie gesagt, war so diese Sonne. Und dann haben wir gesagt, wie holen wir jetzt die Sonne zurück ins Unternehmen? Und dann haben Freunde von mir, die sich auch mit Markenentwicklung gut auskennen, gesagt, nee, andersrum, Christina, nicht die Sonne ins Unternehmen, sondern wie kriegst du dein Unternehmen in die Sonne?
Ja. So. Sehr ja. gute Freunde.
Ja, so. Und dann war einfach ganz klar, okay, jetzt wagen wir es und jetzt benennen wir uns um in Become Better. So.
Und wie war das für dich?
Also, toll. Ach, das war toll. Nein, das war dann ganz, ganz toll. Ich hatte dann auch gar keine Angst mehr. Gar nicht. Gar keine Sorge, dass wir irgendwas verlieren. Sondern ich wusste, es gibt einfach nur ganz viel zu gewinnen. Und es ist so viel stimmiger. Und da entsteht so viel positive Energie. Und es zieht Leute an. Und es verbindet Menschen miteinander. Und es macht einfach, ja, es macht einfach gemeinsam ganz viel Spaß, diese Marke. Und ich merke, dass auch die Leute richtig, richtig Bock haben, dabei zu sein bei dieser Marke. Und das ist ein Feeling, was ich so nie hatte. Und das hatte ich eigentlich, wenn überhaupt, damals bei der Gründung der DEBA. Das war zwar die Marke nicht so geil, wie jetzt meine, finde ich. Aber damals, das war so das Thema. Und so wie wir dieses Thema Employer Branding angegangen waren, da flogen uns auch die Herzen in Scharen zu.
Ja.
Und wir hatten auch ganz viele Medienpartner. Und also da gab es noch richtig Krach damals, weil uns die Süddeutsche Zeitung mit auf ihren Messestand geholt hat und dann andere Agenturen gesagt haben, die sind doch auch nur eine Beratung, was macht ihr denn da? Und naja, also es gab wirklich spannende Sachen. Und so ein Feeling hatte ich wieder jetzt. Gedacht, es gibt's endlich wieder so ein Gefühl von yes.
Also im Prinzip aus dieser jetzt passiert endlich was, ich habe die Entscheidung getroffen, die Folgen daraus sind total positiv, also dieses Proaktive, das ist ja auch das, was man außen spürt.
Ja.
Würde ich jetzt sagen, als Außenstehende.
Ja, das ist spannend zu hören, weil ich habe noch gar nicht mit so vielen Leuten jetzt mal da auf so einer Metaebene drüber gesprochen. Aber das passt doch jetzt gut zu deinen Thesen, die du mitgebracht hast. Genau. Lass uns die doch nochmal nehmen. Also, du hast ja gesagt, erstens, Marke ist ein soziales Bündnis oder Marke als soziales Bündnis verstanden. Mhm. Da geht es um Stärkung der kollektiven Identifikation.
Genau.
So, sag doch erstmal dazu nochmal ein paar Sätze.
Also das hatte ich ja kurz jetzt tatsächlich schon mal angerissen, dass das, was ihr mit dem, allein mit Become Better und auch mit eurem Claim, Become a Better Organization, erzeugt, ist etwas, womit ich mich tatsächlich viel besser verbinden kann als von außen stehen, aber halt auch innen. Also ich eigentlich beides, ne? Deswegen halt eine kollektive Identifikation. Und es schafft halt mehr Vertrauen auf allen Ebenen, dass halt, ne, gerade auch mit OE verbunden, dass da etwas Besseres passiert.
Und würdest du sagen, Marken sollten immer das auch so schaffen? Also sollten Marken immer soziale Bündnisse befördern?
Ja.
Oder? Ja. Mhm. Weil so ist das ja auch zu verstehen, deine Thesen, ne? Also genau, bringst jetzt ein paar Thesen mit und hast die dann gespiegelt auf Become Better, freundlicherweise.
Genau.
Doch, du schickst mir keine Rechnung jetzt im Nachgang.
Nein, mache ich nicht.
Ich bin mir sehr dankbar. Auch so. genau. Okay, so, check. Das Thema hatten wir auch schon, Marke als Vertrauenskörper, ne? Also Aufbau von Vertrauen durch klare Positionierung. Also das heißt, unklare Positionierung macht Angst und Sorge oder da weiß man nicht so richtig, oder?
Ja, also wenn jemand so wischiwaschi kommuniziert und du, also es ist ja auch bei Menschen so, ne, ob das nun ein soziales Bündnis im Prinzip ist, was du da irgendwie eingehst mit einem Akteur oder halt mit einer Marke, ist ja dann relativ egal, wenn mir jemand den einen Tag das und den anderen Tag das erzählt oder halt auch ne Funktionalität nicht gegeben ist, dann schwindet das Vertrauen. Warum sollte ich das dann kaufen? Warum sollte ich Fan werden?
Und Inkonsistenz kann ja auch durch schiere Masse entstehen, oder?
Ja, absolut. Also Fokus hilft bei allem.
Weil das ist ja mein Schmerz, da möchte ich ja mal ganz ehrlich sein. Ich finde das ja schwierig, ne, mich so entscheiden zu müssen und sagen zu müssen, ja, okay, wir machen jetzt nur noch OE oder nur noch Führung oder nur noch Kultur. Also zumindest haben wir ja die drei Sachen.
Es ist aber schon relativ spitz, ja.
Ja, aber auch das hat ja eine Historie. Ich bin ja gestartet mit einem Laden für rote Gummistiefel, aber nur in Größe 37. Also das ist so ein bisschen mein Bild dafür, dass ich ja mal gestartet bin mit einem Beratungsunternehmen für Leadership Branding, nachdem ich ja dann bei der DEBA in den Sack gehauen habe, habe ich ja dann die Lea gegründet mit der Idee Leadership Branding. Also jetzt machen wir quasi Führung zur Marke und nutzen die Marke, um Führung zu stärken. Das war ja so mein Ding. Und dann habe ich dazu ja auch ein Buch geschrieben und eine Studie gemacht und eine Konferenz organisiert. Brand Insight, die gab es auch zweimal. Also ich habe einen riesen Wirbel gemacht. Und es war super, super, super schwer, dieses Produkt zu verkaufen. Also zum Glück hatten wir damals die DATEV somit als ersten Kunden, die das dann direkt gekauft haben. Und die haben das auch direkt kapiert. Die sind ja mit vielen Sachen häufig sehr schnell dabei. Auch gehen raus an Christian Kaiser.
Er kennt ihn nicht.
Ja, genau. Und ansonsten war das aber mein Laden mit roten Gummistiefeln in Größe 37. So.
Und schönes Bild.
Ja, und dann habe ich gesagt, nee, das geht jetzt so auch nicht. Und dann habe ich aber das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und habe dann gleich irgendwie, wie heißt es, Fortnum & Mason? Oder wie heißt dieses, nee, wie heißt denn nochmal dieses eine Kaufhaus da? Ich weiß es jetzt schon nicht mehr, egal. Macy's. So, dann habe ich Macy's aufgemacht, ohne dass ich aber Macy's schon hatte als Marke. Und dann war das so ein Kuddelmuddel, glaube ich. Also dann haben wir zwar viel mehr verkauft, aber trotzdem haben wir wahrscheinlich diesen Kardinalfehler gemacht, den du jetzt beschreibst. wir standen uns dann selber im Weg. Also diese ganze Vielfalt war einfach zu inkonsistent. Man konnte sie nicht mehr fassen.
Ja.
Man hat das nicht kapiert. Und dann kriegt man es nämlich so ganz übel aufs Brot geschmiert, weil dann kennt einen nämlich plötzlich dann doch irgendwie keiner mehr. So richtig.
Ja, klar. Also sie verbinden dich ja mit nichts.
Mhm. Ja, Schande auch. Aber gut, das haben wir ja hinter uns. Genau. Und jetzt
das
kommen
passt
wir
zum nächsten. Vermeidung von.
Ja. Sag du.
Vermeidung von Beliebigkeit, Fokussierung auf Kernkompetenzen.
Mhm.
Das ist ja eigentlich, ne, also das ist, weg wieder von Macy's, zurück zu den Gummistiefeln vielleicht, aber Größe 37 bis 42.
Mhm. Und es dürfen auch die Regenbogen-Gummistiefel dabei sein.
Wenn die zu deinen Kernkompetenzen passen, dann können es auch diese sein, natürlich, ja.
Ja, genau. Also Führung, Kultur und Wandel, Stiefel.
Mhm. Genau.
Sehr schön. So. Und da sind wir aber ja, das ist ja ganz spannend, da sind wir ja aber bei unserem Angebot. Also wenn du so willst, geht es dann um die Produkte. Da ist ja dann aber noch nicht so viel darüber ausgesagt, wie machen wir es denn eigentlich? Ne? Also wie beraten wir? Wie ist es, wenn du bei uns in die Academy kommst? Wie fühlt sich das an, wenn du bei uns eine Weiterbildung machst? Wie fühlt sich das an, wenn wir dich über 2-3 Jahre begleiten und an Führungen arbeiten im Unternehmen? Das ist ja über das, was wir angeboten, ja noch nicht gesagt.
Nee, genau. Mhm. Das funktioniert dann natürlich alles darüber, wie ich es tatsächlich dann erzähle in der Öffentlichkeit. Also welche Art von Medien benutze ich, um genau das, was innen passiert, auch mit nach außen zu tragen. Im Beratungskontext natürlich auch nochmal eine Ecke härter, finde ich, weil der Vertrauensaufbau auch nochmal viel stärker sein muss. Also ich kaufe halt nicht nur Gummistiefel. Ich lasse an mir rumtherapieren als Organisation. Mal härter ausgedrückt. Ich lasse jemanden also manchmal ja eine offene OP am Herzen. Und ich glaube, das geht nur darüber, dass du halt mit Narrativen richtig auch arbeitest und zeigst, wie du als Mensch tatsächlich dann auch agierst in der Beratung. Und das macht ihr ja auf eurer Website auch gut mit euren Bildern und allem. Also man hat ja das Gefühl, dass da irgendwie Nähe entsteht.
Mhm. Dass wir das wirklich auch tun und nicht nur sagen.
Genau, nicht genau. Genau, aber also da kommt so eine bestimmte Art und Weise tatsächlich rüber mit den Bildern. Also Respekt an die Person, die das konzipiert hat.
Ach, danke schön. Das war lustig. Letztens hat irgendjemand gesagt, also eure neue Website, die finde ich ja cool, aber diese Stockfotos, die würde ich nicht nehmen. Und wir so, das...
Nein, also man sieht euch doch. Also.
Ja, wer uns kennt, weiß das. Ah. Aber wer uns nicht kennt... Ne, also wir hatten uns, also die Person, die das Feedback gegeben hat, wir hatten uns halt noch nie gesehen. Und die kennt,
so.
Ja, also, aber diese Stockfotos, nee, also das würde ich ja mal noch austauschen. Naja.
Ja. Mhm. Schön.
Ja, okay, Narrative. Mhm. Ja, das könnte ich auch noch mal mehr fokussieren. Also alle, die das hören, an ihrer Marke arbeiten wollen, erzählt Geschichten darüber, was ihr tut und wie ihr es tut, ne? Und das geht teilweise durch Bilder. Wie geht's noch?
Durch Video, durch Podcast. Das, was du jetzt ja auch demnächst machst, morgen, glaube ich, tatsächlich, ist, dass du ja live zeigst, wie Beratung auch stattfinden kann.
Mhm,
du
hast
ja so
stimmt.
Eine Keynote, ne?
Genau, wir nehmen heute auf am 20. Mai. Morgen ist der 21. Mai, da bin ich auf der Abit. Das meinst du jetzt, ne?
Genau, das meine ich, ja.
Und morgen wird der Podcast auch ausgestrahlt, insofern passt das gut. Also alle, die ihn jetzt heute hören am 21. Mai, kommt noch schnell vorbei. Ich bin auf der Arbeit und mache ein Live-Culture-Profiling.
Genau.
Genau.
Dich live erleben, also das ist doch Wahnsinn. Das zeigt doch genau, wie du dann arbeitest.
Mhm, das stimmt. Bist du eigentlich auch da?
Nein, ich hab morgen Geburtstag, ich mache morgen nicht viel.
Ui, du hast morgen Geburtstag. Ja, man soll ja nicht vorher gratulieren.
Nee.
Machst du dir einen schönen Tag. Schön.
Ja.
So, und jetzt kommen wir aber auf These 4. Marke als Ausdruck eines Gestaltwillens, also proaktive Gestaltung der Markenidentität.
Ja.
Jetzt geht es ja um deinen um eins deiner absoluten Lieblingsthemen, oder?
Genau, also als Ausdruck eines Gestaltwillens. Wir hatten das Thema ja tatsächlich dann jetzt auch schon, also dass ihr mit dieser Entscheidung, das in dem Sinne jetzt neu zu positionieren, dass da etwas passiert und von außen auch diese Aktivität wahrgenommen wird. Und Gestaltwille ist jetzt ja nicht nur unbedingt nur Gestaltung, sondern halt auch, dass etwas entsteht. Also, dass man zugucken kann, wie diese Marke wird. Und natürlich betrachte ich das von außen jetzt, ne, durch Farbe, ihr habt ja zum Beispiel dieses dunkle Violett jetzt als Hauptton. Vorher war das ja eher so ein helles Türkis, glaube ich, und Rot, kann das sein?
Wir hatten Türkis und ein Korall und Korall. Ein ganz dunkles Blau.
Ah, genau. Und es verändert sich halt ganz viel und man hat halt, also natürlich hatte ich, ne, im ersten Moment dieses Oha jetzt bei Become Better, aber dass das halt, es ist nicht starr, sondern es ist lebendig, genauso wie halt nur, ne, ein soziales System. Und man will halt vor allen Dingen mit Sachen in Kontakt treten, die auch lebendig sind. Und bei euch war halt so dieser krasse Bruch und man hat gemerkt, es entsteht aber halt ganz natürlich. Und ich kann immer noch Vertrauen fassen und sogar noch viel besser als vorher.
Mhm. Ach, ich bin total froh, das von so einer Expertin wie dir jetzt so zu hören, weil, genau, ich war noch gar nicht an dem Punkt, jetzt schon so ein Resümee mal zu ziehen, ja?
Haben wir jetzt gemeinsam gemacht.
Das ist jetzt eigentlich so das erste Resümee, erstes Resümee, was wir jetzt hier schon mal so ziehen. Und wenn wir jetzt das Ganze auf die Organisationsentwicklung, Organisationsberatung legen, wann würdest du denn auch einer Organisation sagen, guck da unbedingt mal hin, ja? Oder da ist es jetzt bei euch eben auch mal dran. Weil das wäre ja ansonsten etwas, was wir Wegeauftrag nennen würden. Also es kommt ein Kunde und sagt, wir müssen was an unserer Markenstrategie machen oder wir müssen irgendwie unsere Marke nochmal anders positionieren oder wir brauchen da so. Dann würden wir ja immer fragen, wofür braucht ihr das denn? Oder wo ist denn jetzt das Problem, was ihr dadurch versucht zu lösen? Oder was ist denn jetzt eigentlich das Ziel unternehmerisch, was ihr versucht damit zu erreichen? Also wir würden das ja erstmal so kritisch hinterfragen. Mhm. Wann würdest du aber von dir aus sozusagen sagen, da müsst ihr unbedingt dran. Also was wären für dich so Anzeichen, jetzt vielleicht so in deiner Beraterinnenrolle?
Wenn sich die Organisation tatsächlich so stark wandelt, dass das Bild einfach nicht mehr passt. Also wenn zum Beispiel ein ganz kleines Startup auf einmal sehr wächst und sich einfach komplett die Unternehmenskultur einfach wandelt, dann muss das außen auch sichtbar werden. Dann ist das halt nicht mehr die kleine Butze, wo alles easy peasy funktioniert und vielleicht auch die Kommunikation nach außen ruhig mal so ein bisschen locker sein kann, sondern da sollte man dann tatsächlich einfach mal hingucken, ob das noch kongruent ist. Mhm. Also Wachstum heißt immer Veränderung und dann ändert sich auch die Marke irgendwann. Aber erst im zweiten Schritt, ne? Also ich würde auch erstmal, also bei solchen Fragen auch mal sagen, so, nee, was ist das eigentliche Problem? So, das tatsächlich, ne, ich hatte gestern auch einen kleinen Workshop, wo auch die erste Frage war, kannst du mal auf Marke und Kommunikation gucken? Ich so, nee, wir gucken erst, ich rede erstmal mit allen von euch und dann mit dem Team und dann schauen wir erstmal, wo das eigentliche Problem tatsächlich ist. Und es war halt eher so ein strategisches Thema und tatsächlich nicht die Marke an sich. Mhm. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal andere Aufgaben.
Ja, was ich mich gerade frage und ich gucke auch nochmal hier so durch deine Thesen, die du auch noch geschickt hast, es könnte ja auch ein Treiber manchmal sein, dass gar nicht jetzt das Unternehmen sich in seiner Kultur so verändert hat, dass es zwingend eine Anpassung des Markenauftritts mit sich bringt, sondern dass einfach der Markt sich so krass dreht, also dass einfach so viel passiert, dass die eigene Marke einfach nicht mehr passt. Und dann hat man natürlich das Risiko zu sagen, uiuiui, das wird jetzt hier eine Weile dauern, bis wir uns hier umstrukturiert haben oder bis vielleicht auch wirklich unsere Kultur dann nachgezogen ist.
Ja.
Aber so lange können wir nicht warten. Wir müssen jetzt versuchen, das Vertrauen unserer Kunden in uns auch zu behalten. Oder wir müssen unbedingt versuchen, neue Käufergruppen zu akquirieren oder. Und dann könnte man ja schon sagen, ja gut, dann passt man eben den Markenauftritt erstmal an. Oder wie siehst du das?
Ja. Genau, also wenn sich die Umwelt ja komplett ändert und ich tatsächlich ja auch gar keine Kundschaft mehr habe, dann habe ich ja auch, dann brauche ich mich auch nicht um dieses Vertrauen zu kümmern, sondern ich muss mich ja so wandeln, dass ich jemand Neues anziehen kann, in Resonanz treten kann. Und klar, dann kann ich mich komplett neu einkleiden.
Dann habe ich keine andere Wahl auch vielleicht, ne?
Ja, und dann das ja, ne, also es ist ja, ne, der Feedback-Loop geht dann halt in die andere Richtung. Also da geht's nicht, ne? Das, ich sag mal so auf, ne, auf dem Boden liegende Acht. Der Sweet Spot ist halt genau, ne, dieses, die Marke liegt genau dazwischen, also die Organisation, und geht halt nach außen in die Umwelt. Wenn sich das Außen ändert, wird sich halt auch das Innen ändern.
Ja, ich denke gerade nochmal so drüber nach. Also wir haben das damals, als ich wirklich noch viel, viel mehr in diesen Employer-Branding-Projekten war, da haben wir uns natürlich viel auch so die Markenauftritte von großen Konzernen und angeguckt. Und das Spannende war ja, die haben teilweise gar nicht mitgekriegt voneinander, dass die mit genau denselben Sprüchen am Markt waren. Also war zum Beispiel mal zwei Energieunternehmen, das war dann echt irgendwann so ein Running Gag, also wirklich zwei der wirklich vier großen damals. Und der eine hatte irgendwie den Titel Unsere Energie ist ihr Antrieb.
Ja.
Die anderen hatten, unser Antrieb ist ihre Energie oder so. Und wir so, what? Das kann doch nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass man nicht mal bei seinem größten Wettbewerber nachguckt, wie der sich gerade positioniert im Arbeitsmarkt. Ja.
Ja. Ja, Hausaufgaben nicht gemacht. Zu viel in der eigenen kleinen Bubble, die anscheinend noch nicht mal die Konkurrenz beobachtet.
Eigentlich ja vielleicht auch wieder gut, weißt du? Weil dann habe ich so gedacht, ach, vielleicht ist das ja auch ein Zeichen dafür, naja, man hat eben nicht jetzt so wie so auf diesem, ne, wir haben immer damals gesagt, du eben nicht am Reißbrett, also eben nicht zu gucken, wo ist noch Platz im Markt?
Ja.
Wo könnten wir uns denn jetzt mal positionieren? Also, weil das ist ja so diese ganz alte Markenschule, ne? Ja,
bitte
so
nicht, dieses, genau.
Kennst du auch noch, ne?
So, ja, ja.
Ach, wo ist denn mal noch Platz? Und genau da positionieren wir uns. Das hat noch niemand über sich gesagt. Das sagen wir jetzt über uns. Ja, du lachst, ne? Aber ich glaube, ja, das haben echt viele so gemacht.
Ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch diese Agenturen, die, also, ne, die das so tun, leider.
Naja, im Produkt, also im Product Branding ist das ja auch legitim. Also, weil natürlich kannst du, wenn du Waschmittel verkaufst, irgendwie mal gucken, ach, was sagt denn noch keiner so über sich? Ach, naja, gut, dann sagen wir das jetzt eben mal über unser Waschmittel, das ist doch cool. Aber damit richtet man ja als auch keinen großen Schaden an, wenn es nicht stimmt. Also man hat ja kein USP, sondern der Rainer Kriegler hat damals immer gesagt, man hat eigentlich so ein UAP oder so hat er das genannt, also so ein Unique Advertising Proposition, also eigentlich so einen behaupteten Marktvorteil, ne?
Ja. Ja, gerade bei Waschmittel. Sauber machen sie alle.
Naja, es geht. Kleiner Spoiler, ich habe letztens, also es soll jetzt wirklich nicht, aber ich bin schon sehr darauf bedacht, auch unsere Umwelt zu schonen, ne?
Ja.
Und dann habe ich letztens ein Waschmittel gekauft, ne, so super öko und so weiter. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass die Wäsche so stinkt. Das ist ja so. Und was habe ich gemacht? Bin dann gleich genau auf der anderen Seite vom Pferd wieder runtergefallen und habe das erste Mal in meinem Leben, also Duftspüler gekauft und den mit in die Wäsche, ja. Genau. Also, ich verdiene Schelte. Das passiert dann. Ja.
Ja.
So.
Schade.
Aber ich werde das auch wieder aufhören. Also, keine Sorge.
Das mit dem Duftspüler oder das mit
dem Öko-Waschen? Ja, das mit dem Duftspüler. Nee, genau. Mit dem Wäschewaschen.
Einfach nur noch einmal Wäsche.
Einmal Kleidung.
Das ist richtig nachhaltig auch dann.
Ja.
Ja, so, also.
Was haben wir denn noch nicht gesagt, jetzt zu dem Thema? Was noch raus muss?
Gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel mehr Sinn macht, systemisch auf Marke zu gucken und nicht nur, wie kann ich es halt schön gestalten oder wie kann ich mich nur absetzen, sondern halt die Metaebene zu betrachten. So im Allgemeinen, was natürlich klar ist. Und ich finde es aber total schön, dass das bei euch so gelungen ist, ohne dass ihr die Metaebene ständig eingenommen habt.
Ja, nee, haben wir wirklich gar nicht. Es hat uns so mitgerissen. Und wir arbeiten uns ja auch dumm und dusselig gerade. Ich erzählte es ja auch schon vorhin. Und ja. Deswegen, ne, Schuster haben ja manchmal die schlechtesten Leisten, sagt man ja so schön. Also wir müssen jetzt mal dringend auch irgendwann wieder sagen, so, lass uns nochmal innehalten. Aber ja, im Moment ist es ja einfach auch ganz schön. Ja.
Ich glaube auch, viele Beratungsunternehmen könnten auch mal eine Beratung gebrauchen.
Ja. Genau, meldet euch doch.
Genau.
Wir machen das zusammen. Ja, tatsächlich. Warum nicht?
Genau.
Guck mal, Juliane, du und ich, ne, wir suchen uns jetzt mal zusammen einen Kunden, wo wir sagen, wir machen jetzt hier systemische Markenentwicklung.
Würde ich mich sehr freuen. Es wäre ein schönes Experiment hier.
Vielleicht meldet sich ja jetzt jemand nach dem Podcast und sagt, ihr zwei, ihr kommt mal vorbei.
Dann würden wir uns auch mal richtig sehen.
Ja, das stimmt. Ja, du, genau. Ja, du, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich finde es ein Riesengeschenk. Also mir kommt es wirklich so vor, als hättest du mir jetzt ein ganz, ganz großes Geschenk mit einer roten Schleife drum gemacht und mir das hier so auf den Podcast-Tisch gestellt. Also vielen, vielen Dank dafür, Juliane.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich quatsche immer wieder gerne mit dir.
Ja, dann dann brauchen wir jetzt nur noch einen Kunden und dann quatschen wir zusammen.
Genau, machen wir.
Okay, liebe Juliane, also bis demnächst dann mal wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Organisationen entwickeln. Der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!